heute sitzen hier wieder Julia Lehnert und
Philipp Händler.
Wir haben wieder die Ehre, euch aus der letzten Stadtratssitzung zu berichten und sitzen dazu heute ganz passend an der großen Diesdorfer Straße am Spielplatz. Daher vielleicht auch ein bisschen andere Geräuschkulisse heute.
Ja, hier am Zwergenspielplatz direkt neben der Protected Bike Lane, die ja in den vergangenen Tagen, ich weiß gar nicht, ob es schon Wochen sind, für Aufsehen, gerade auf Social Media und in den Medien, gesorgt hat. Da gab es den Vorstoß von der CDU, die Protected Bike Lane doch wieder zurückzubauen. Das spricht natürlich vollkommen gegen unsere Interessen und unsere Positionierung und, wie wir mitgekriegt haben, auch ein Großteil der Bevölkerung.
Genau, das war also ja vielleicht ein bisschen krassere Wortwahl jetzt an der Stelle, aber ich fand das schon, ja, krass trifft eigentlich ganz gut, was los war in Stadtfeld. Also es war ja innerhalb kürzester Zeit irgendwie eine Petition gestartet worden. Ich habe es bei mir auch erstmalig erlebt, dass mich echt Leute angeschrieben oder angesprochen haben, die entsetzt waren über diese Forderung und die das halt irgendwie auch Mittel und Wege wissen wollten, wie man das jetzt aufhalten kann. Und da hatte sich in kurzer Zeit ja echt irgendwie eine große Gegenbewegung generiert. Das fand ich tatsächlich sehr erstaunlich. Das hätte ich an der Stelle vielleicht gar nicht so erwartet. Aber es zeigt natürlich auch, wie wichtig in unter einem Jahr, knapp 9 oder 10 Monate, diese Protected Bike Lane hier in der Diesdorf halt schon geworden ist. Wie viele die als Sicherheitsfaktor für sich auf ihrem Radweg irgendwie schon festgestellt haben. Das hat es einfach nochmal gezeigt. Und vielleicht nochmal ein bisschen zu den Argumenten, die dann natürlich von CDU und FDP mit dem Antrag benannt wurden. Bemängelt war ja, dass der Winterdienst hier irgendwie nicht gut klarkam, als halt Schnee lag, oder dass der Rettungsdienst nicht durchkommt oder regelmäßig hier im Stau irgendwie versackt. Beides lässt sich, wie ich finde, ganz schnell entkräften, wenn man halt irgendwie weiß, dass es auch nach Rückfrage an die Rettungsdienste keine Einschränkungen dort bekannt sind, dass sie auch tatsächlich auch im Notfall die Protected Bike Lane durch einen Rettungswagen easy zu befahren ist, der Rettungswagen da drauf und durchpasst und im Winter schlichtweg der Winterdienst oder die Mitarbeiter nicht eingewiesen waren. Die hatten, das ist ja auch nicht die Stadt selbst, sondern ein Subunternehmen, was die Straßen räumt, und die hatten halt nicht die entsprechende Einweisung, wussten entsprechend nicht, dass hier diese Gummipoller verbaut sind, und dann ja ist einmalig im Winter was passiert, als Schnee lag. Das jetzt halt als Argument zu nehmen, dass es wieder weg muss, ist halt, wie ich finde, ein bisschen übertrieben. Und Thema Stau. Also wir sitzen jetzt hier, glaube ich, schon eine knappe halbe Stunde in der Nachmittagszeit. Stau ist hier gerade irgendwie noch nicht sichtbar. Klar, in den Stoßzeiten ein bisschen mehr Verkehr drauf. Aber wenn hier es mal zu was Stauähnlichem kommt, dann ist es halt Rückstau vom Tunnel und vom Adelheidring und nicht per se die Diesdorfer, die den Stau verursacht.
Ich glaube, was auch nochmal wichtig ist zu sagen, ist ja, es handelt sich hier auch um eine Art Pilotprojekt, das halt quasi eingerichtet wurde, und die Evaluation steht quasi noch aus, und jetzt soll das Ganze schon vor der Evaluation, also der Auswertung, wieder eingestampft werden. Das macht ja einfach überhaupt gar keinen Sinn, dass wir hier was aufbauen, das nicht mal erheben oder auswerten, wie das läuft, und das gleich wieder abreißen. Das ist ja total sinnfrei.
An der Stelle ist es ja auch wirklich eigentlich für ganz Sachsen-Anhalt wichtiger Verkehrsversuch, weil wir hier die sogenannte Leipziger Kombispur erstmalig in Sachsen-Anhalt so richtig testen und eben auch Daten sammeln könnten, um das dann zu überprüfen, wie das denn läuft. Das kann natürlich auch Strahlkraft für andere Städte haben, die ähnliche Probleme haben. Also sehr letztlich, du hast eine Straße, da stehen Häuser, Platz ist begrenzt. Da ist die Leipziger Kombispur ein Mittel, um tatsächlich noch vernünftig eine Radspur da durchzuführen. Und allein das in Ruhe zu testen und zu evaluieren, braucht halt Zeit. Und das muss man, glaube ich, dem Ganzen auch geben. Und ja, ich glaube, die 10 Monate, die es schon da ist, hat schon vielen Anwohnenden halt gezeigt, dass es was bringt. Also solche Berichte haben uns ja auch zuhauf erreicht von Menschen, die sagen, ich fahre jeden Tag lang, ich fühle mich jetzt sicherer, ich traue mich wieder über die Diesdorfer mit dem Fahrrad. Ich glaube, auch solche Sachen müssen berücksichtigt werden. Subjektives Sicherheitsempfinden ist ja auch eigentlich letztlich der Grund, um sich aufs Fahrrad zu setzen. Und das gilt es in meinen Augen immer zu fördern.
Kurzum muss man jetzt, glaube ich, einfach sagen, also der Antrag wurde in die Ausschüsse überwiesen und es wird darüber noch diskutiert. Also es wird uns noch eine Weile begleiten. Wer sich dafür mehr interessiert über die Argumente, die da aufgeführt wurden oder auch dagegen aufgeführt wurden, das findet man relativ schnell auf Social Media. Auch der ADFC hat da einiges zu gemacht. Ich denke, da kann man ruhig nochmal nachlesen, wenn einen das mehr interessiert. Für uns geht es jetzt erstmal in den Ausschüssen damit weiter und kommt dann nochmal zurück in den Stadtrat. Und dann wird da endgültig drüber entschieden. Und ich hoffe und bin da auch eigentlich zuversichtlich, nachdem was ich so mitgekriegt habe, dass wir die Protected Bike Lane hier auf der großen Diesdorfe erhalten können und sogar noch fertig ausbauen können. Sie ist ja noch nicht mal fertig, das muss man auch nochmal sagen.
Das muss man auch nochmal betonen, genau. Ja, aber bevor wir das jetzt hier zum Gespräch über die große Diesdorfer entwickeln, geht's mal weiter, denn der Stadtrat war ja lang. Nach langer, langer Zeit, ich glaube, das Ganze ist 10 Jahre irgendwie jetzt in den Ämtern, wurde beschlossen, dass der Rewe an der Kanonenbahn jetzt endlich gebaut wird. Kleiner Wermutstropfen, anders als auch von uns vielleicht gewollt und favorisiert, ist dann doch eine Ausfahrt über die Kanonenbahn, über den dort Rad- und Fußweg mitgeplant und abgestimmt worden. Das ist ungünstig. Mal schauen, wie sich das da weiterentwickelt. Ja, gucken wir mal. Ein anderer Punkt, den wir leider auch nicht behandelt haben, denn das sei schon mal vorweggenommen. Wir haben in der Stadtratssitzung vieles nicht geschafft. Vieles wird jetzt also einen Monat warten müssen, bis wir es noch behandeln. Die Schrotebrücken sind leider einer dieser traurigen Punkte, die es aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft haben, behandelt zu werden. Da ist es unser Antrag, der vorliegt, dass es einfach eine schnelle Behelfsquerung geben muss, weil der Weg einfach für Fußgänger, Fußgehende und Radfahrende halt wichtig ist und das jetzt nicht ewig so bleiben kann, wie es ist, nämlich dass man da nicht rüberkommt. Und dass man, also da sind wir dran, dass man einen Bau in der ersten Hälfte 2027 sicherstellt. Weil das wird schwierig. Gleichzeitig muss man an der Stelle auch erwähnen, dass die Brücke hätte gebaut werden können, bereits jetzt schon, wenn man sie nicht 26 aus dem Haushalt gestrichen hätte.
Ja, also ich glaube, jeder, der das mitgekriegt hat oder für die vielleicht auch nochmal, die es nicht mitgekriegt haben, es geht da tatsächlich um 2 Fußgängerinnenbrücken bzw. auch Fahrradbrücken über die Schrote in Stadtfeld West, die, wenn man das nicht kennt, das sind tatsächlich, ich würde schon fast sagen, Verkehrsknotenpunkte für Fuß- und Radverkehr in dem Bereich. Ne? Also die sind wirklich wichtig und eine Brücke wurde einfach von heute auf morgen gesperrt und die andere Brücke wurde angekündigt, dass sie auch demnächst gesperrt werden müsste. Und es gibt aber keine wirkliche passable Lösung für beide Brücken. Und jetzt ist man natürlich wieder erstaunt, dass so ein Antrag denn einfach geschoben wird oder nicht behandelt wird, weil die Zeit fehlt. Ich glaube, mit den Magdeburger Ringbrücken wäre das nicht passiert. Da hätten wir das nicht geschoben, das hätten wir behandelt.
Genau, und an der Stelle halt auch noch wieder so ein bisschen, also Brücke ist in dieser Stadt halt offenbar auch nicht gleich Brücke und Weg nicht gleich Weg. Wir reden hier dann ja letztlich auch von einer Rad- und Fußwegbrücke, die kostet jetzt auch keine Millionen, da muss man keine Kredite für aufnehmen. Das wäre auch möglich gewesen, das auch schon mit dem letzten Haushalt, wie gesagt, zu stemmen. Das jetzt wieder bis irgendwann schieben zu wollen, ist halt auch wieder so eine Nicht-Lösung. Man wartet jetzt ab, man weiß, die zweite Brücke trifft es auch bald und es gibt halt wieder keinen Plan B, was man dann macht.
Zur Einordnung muss man sagen, also wir hatten am Donnerstag wieder komplett von 14 bis 21 Uhr Sitzung und haben trotzdem noch sehr viele Tagesordnungspunkte mit in den Montag genommen, wo aber bereits eine nicht öffentliche Sitzung auch schon terminiert war. Also wir wussten quasi, dass uns noch eine Sondersitzung, die separat war, bevorstand und mussten da alles fertig kriegen. Das haben wir halt nicht geschafft, weil halt wieder sehr viele Diskussionen waren, die ja auch berechtigt sind, manchmal etwas ausufernd. Ja, und dadurch sind wir nicht fertig geworden und deswegen wurden einige Tagesordnungspunkte mit in den Mai geschoben. So habe ich es jetzt erstmal vernommen.
Genau, das macht den Mai dann natürlich auch wieder sehr, sehr lang. Schauen wir, was uns da erwartet. Aber zurück zu den Dingen, die dann doch mal beschlossen wurden. Das Schleinufer war Thema. Hier gab es einen Antrag von der SPD-Tierschutz-Allianz-Volt-Fraktion. die ein Problem darin sehen, dass dort Radfahrende und Fußgehende auf der Uferpromenade gemeinsam unterwegs sind. Ja, also kann man sich vielleicht streiten, inwieweit das ganz, ganz schlimm ist oder inwieweit das wirklich ein Dauerproblem ist. Wenn man guckt, der Weg, der Elbe-Radweg wird halt auch von Magdeburger Radpendlerinnen und Radpendlern schon täglich frequentiert, ja natürlich, aber dann halt eher zu den normalen Stoßzeiten, wie man halt zur Arbeit oder zur Schule fährt und zurückkommt, während jetzt Touristen, Bürger am Nachmittag eher wahrscheinlich am Wochenende da unterwegs sind. Und das Problem ja dann letztlich doch auch wieder die Infrastruktur ist, denn dieser Weg am Ufer ist für beide Verkehrsträger offenbar zu klein und zu schmal. Wir haben aber nicht wirklich viel Platz, um da anders umzubauen, anders ranzugehen. Außer man macht das, was der Rahmenplan Innenstadt zum Beispiel auch mitdenkt, nämlich eine gesamte Umgestaltung des Elbufers, also auch die Straße, die vierspurige Straße dort, das Schleinufer, mit anfasst und mit in Raumüberlegungen einbezieht. Das macht der SPD-Antrag leider nicht. Wir würden uns schon freuen, wenn das nochmal stattfindet. Deswegen haben wir es erstmal damit geprüft wird, was man da machen kann, damit es erstmal überwiesen wird. Da sind wir soweit mitgegangen. Hoffen aber, dass man doch, wie gesagt, diesen Rahmenplan Innenstadt nochmal mit reinnimmt, an dem ja damals auch viele Magdeburgerinnen und Magdeburger mitgearbeitet haben. Also da ist viel Bürgermeinung und Bürgerideen mit drinne. Und die waren da super kreativ. Also die haben zum Beispiel gesagt, warum sind denn in anderen Städten so Flusspromenaden die touristischen Highlights? Und warum ist das bei uns eigentlich nicht so? Warum fühlt man sich in Magdeburg da halt so ein bisschen eingeengt am Elbufer zwischen eben Uferkante und Schnellstraße? Warum muss das denn so sein? Also Bürgerideen gehen da durchaus weiter, als vielleicht manchmal die Verwaltung das so wahrhaben möchte. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn jetzt in die Prüfung da noch mal ein bisschen größer gedacht wird. Dann kann das vielleicht irgendwann am Elbufer auch richtig, richtig schön werden.
Ich bin da auch sehr zuversichtlich. Also ich muss gestehen, dass das Schleinufer, die Promenade, dass das tatsächlich einer meiner Lieblingsorte hier in Magdeburg ist, die auch Magdeburg für mich so ein bisschen ausmachen, wenn man da langfährt und da den Ausblick auch so genießen kann, direkt an der Elbe. Das macht für mich sehr viel aus. Und uns ist natürlich wichtig, dass es da nicht noch mehr zur Versiegelung kommt. Also die Idee kann nicht sein, dass jetzt quasi die Grünfläche, die da ist, dann noch genutzt wird, um einen separaten Fahrradweg zu machen. Das kann nicht die Lösung sein. Deswegen muss das gesamtheitlich angeschaut werden, wie du schon gesagt hast. Und das wird jetzt.
Und eine andere Lösung, die man dann ja vielleicht schnell finden könnte, wäre zu sagen, ja gut, dann pinseln wir aufs Schleinufer noch links und rechts einen Radweg drauf. Dann verliert aber natürlich der Elbe-Radweg total an Attraktivität im Innenstadtbereich. Also dann muss man auch sagen, dafür ist er touristisch zu wichtig. Das hat ja auch das Tourismuskonzept gezeigt, dass extra für den Elbe-Radweg ja Menschen nach Magdeburg kommen. Und das sind gar nicht so wenige, das sind 19-20% Touristinnen und Touristen. Also da muss man wirklich, glaube ich, den ganz großen Wurf machen, um beiden Seiten gerecht zu werden. Dass so die, die da irgendwie entspannt mit dem Eis in der Hand flanieren wollen, ihren Spaß haben und die Elbe genießen können, dass die Radtouristen da gut durchkommen und dass alle Alltagspendler, die den Weg auch einfach nur nutzen, um schnell durch die Stadt zu kommen, eben auch irgendwo eine Chance haben, nicht nur Schrittgeschwindigkeit fahren zu müssen, sondern vielleicht auch einfach morgens früh pünktlich gut ins Büro zu kommen.
Absolut, ja. Einen weiteren Punkt, den wir auf der Tagesordnung hatten, da ging es um die Renaturierung im Winterhafen. Beziehungsweise muss man jetzt nochmal korrigieren, es ging gar nicht konkret um eine Renaturierung, es ging erstmal um die Prüfung einer Renaturierung dort im Winterhafen. Und das wurde dann, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, am Ende sogar noch mit rausgenommen. Also es ging denn eigentlich gar nicht mehr um die Renaturierung. Habe ich das richtig mitbekommen?
Ja, es wurde am Ende punktweise abgestimmt. Also der Antrag kam von der Fraktion Die Linke und die hatten da verschiedene Sachen aufgeführt, die sie dort gern geprüft haben wollten. Renaturierung war einer der Punkte, der am Ende rausgeflogen ist. Soweit ich das noch im Kopf habe, blieb am Ende nur, dass man das eine denkmalgeschützte Gebäude, was sich dort auf dem Gelände befindet, um das es ging, nochmal erschlossen wird oder geschaut wird, was man damit macht. Ansonsten gab es auch noch eine lange Debatte, ob man dann noch irgendwie Parkplätze oder noch Caravan-Stellplätze irgendwie neu erschließt, ob man das irgendwie mit städtischen Mitteln machen kann. Auch eine lange Debatte. Am Ende ist halt ganz viel aus diesem Antrag rausgeflogen und es blieb nur diese Erschließung des denkmalgeschützten Gebäudes übrig.
Ja, aber dann gab es eigentlich, das war dann am Montag, sind wir direkt ziemlich hart gestartet mit viel Diskussion und Positionierung. Und ich muss sagen, also meinem negativen Highlight der Sitzung und ich weiß auch nicht, vielleicht auch sogar der ganzen Legislatur, muss ich zugeben.
Ich weiß nicht, was noch kommt.
Ja, bis jetzt. Es gab einen Antrag, beziehungsweise es wurde auch beschlossen, dass wir uns von der Klimaneutralität 2035 auf Ansinnen der CDU-FDP-Fraktion gemeinsam gestimmt mit der AfD und der Gartenpartei verabschieden. Das ist, ich dachte, ich falle vom Glauben ab, als wir da die Diskussion geführt haben, was da für Argumente vorgebracht wurden. Und dass wir jetzt einfach sagen, okay, wir wollen die Ziele nicht mehr haben oder beziehungsweise setzen wir die Klimaneutralität auf 2045. Das kann einfach nicht sein, dass wir das Ziel quasi anpassen, weil das für uns nicht erreichbar scheint und wir uns da quasi den Raum weiter verschaffen. Also ich sag's mal so, der Klimawandel wird auf uns nicht warten. Der ist da und es ist Handlungsbedarf. Und der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist, dass es da einen Punkt gab, der quasi besagt, dass keine zusätzlichen Kosten, also freiwillige
Leistungen der Stadt, gehen mehr in den Bereich Klimaneutralität. Das war so ein Punkt, wo sogar die Verwaltung sowohl schon in der vorhandenen Stellungnahme als auch noch mal mündlich mit zwei Wortmeldungen im Rat deutlich gesagt hat, dass sie das als ganz großes Problem sehen, weil sie damit nicht mehr sehen, dass man berechtigt ist, sich für Fördermittel zu bewerben. Ja. Und selbst an der Stelle hätte eine CDU-FDP-Ratsfraktion sagen können, ja, okay, den Halbsatz nehmen wir raus. Mehr hat die Verwaltung an der Stelle auch erstmal gar nicht gefordert. Da ging es tatsächlich nur darum, nehmt diesen einen Halbsatz in eurer Formulierung raus, damit wir weiterhin Mittel, also Fördergeld beantragen können, weil es verlangt ja immer auch Eigenmittel.
Ja, also das ist nur mal wichtig zu sagen, viele kennen das ja gar nicht. Ne?
Genau, also Förder- oder viele Baumaßnahmen, fast alle Baumaßnahmen in der Stadt, funktionieren nur, das ist ja auch schnell sehr teuer, reden wir schnell von mehreren Millionen Euro, die man da so braucht. Um die immer so verbauen zu können, sind wir an vielen Stellen auf Fördermittel angewiesen. Und die verschiedenen Fördermittelprogramme vom Bund, vom Land setzen, haben halt verschiedene Bedingungen, die man erfüllen muss. Eine Bedingung ist immer, dass man einen gewissen Prozentsatz an Eigenmitteln verfügbar haben muss. Das sind mal 10%, mal 20-30% Eigenmittel. Aber ich muss natürlich als Kommune oder als Stadt ein bisschen Eigenkapital in meine eigene Baustelle mit einbringen, damit mir dann Bund oder Land zum Beispiel 60%, 80% Förderung on top geben können. Das ist eigentlich ein ganz guter Deal, sonst könnten wir als Stadt gar nicht so viel bauen und so viele Maßnahmen dann letztlich doch irgendwie mal auf den Weg bringen, wenn dann nicht Fördergeld wäre. Und ein weiterer Knackpunkt ist, dass viele Förderprogramme inzwischen eben auch Klimamaßnahmen mit vorsehen, um überhaupt förderfähig zu werden. Und wenn wir jetzt also als Stadt sagen, und letztlich geht der Antrag genau in diese Richtung, wir stellen keine Mittel mehr zur Verfügung, die unsere Pflicht übersteigen, also wir machen nichts mehr freiwillig, dann sind das eben auch die Eigenmittel für Förderprogramme, die wir dann ja nicht mehr zur Verfügung stellen. Damit können wir uns dann nicht mehr bewerben. Und wenn wir sagen, Klimaschutz machen wir eh nur noch das, was wir unbedingt staatlich verordnet müssen, dann ist das vielleicht auch noch so ein Knackpunkt, warum Fördergeldprogramme nicht mehr für uns in Frage kommen.
Ja, also ich muss sagen, also die Diskussion hatte für mich, naja, Höhepunkt ist übertrieben, aber das war schon skurril, als dann am Ende der Diskussion die CDU sagte, sie positionieren sich ja gar nicht so, dass die Klimaschutzziele nicht weiter wichtig wären. Das hatten sie in ihrem Ursprungsantrag auch so drin stehen, dass Klimaziele weiter wichtig sind und dass man da was machen musste. Und zwei Sekunden später stimmten sie mit der AfD den Änderungsantrag der AfD zu, der genau diesen Passus, also nur diesen Nebensatz, dass Klimaziele weiter wichtig sind, aus dem Antrag gestrichen werden.
Also ich meine nur zur Korrektheit, ich glaube, es war ein Änderungsantrag aus dem Ausschuss. Inhalt bleibt gleich. Es gab einen Änderungsantrag, der halt eben genau dieses Klimaziele bleiben weiterhin wichtig streichen wollte. Und genau das wurde auch genauso abgestimmt. Genau, der Rest, wie du gesagt hast. Gleichzeitig sei noch dahingestellt, es ist ja jetzt nicht, dass wir Klimaschutz bisher hier in dieser Stadt extrem priorisiert hätten. Das dümpelt ja tatsächlich eher vor sich hin seit Jahren. Der Masterplan Klimaschutz sollte oder überarbeitet werden, auch seit Jahren, was nicht so richtig stattfand. Jetzt hat es so ein bisschen auf sich genommen, der Klimabeirat daran zu gehen, wobei man sagen muss, der Klimabeirat ist ein ehrenamtliches Gremium. Das heißt, das haben jetzt Bürgerinnen und Bürger in ihrem Ehrenamt, in ihrer Freizeit gemacht. Etwas, was die Verwaltung hat lange liegen lassen. Das ist ja auch wieder so eine kleine Absurdität auf dem Thema, die dann noch erwähnt sein muss. Und das Gleiche sieht man jetzt wieder vor dem Hintergrund, wie schnell man zum Beispiel eben eine Ringsanierung der Brücken und sowas beschließen kann. Da gab es den Turbo, da ging das innerhalb von wenigen Wochen. Und dann, der Satz sei auch noch erlaubt, wir hatten jetzt auch gerade in mehreren Ausschüssen das aktuell endlich vorhandene Hitzeschutzkonzept der Stadt, was Sie gerade überall vorstellen, was halt zum Beispiel auch ganz eindeutig sagt, wir haben bis 2045, wenn es weiterhin so läuft, wie man es gerade berechnet, halt wirklich Hitzeprobleme, also enorme Hitzeprobleme in der Innenstadt, was ja nur ein Punkt von Klimawandel ist. Und da reden wir nicht von, es wird mal 35 Grad warm, da reden wir eher von, wir nähern uns der 50 Grad Marke an manchen heißen Sommertagen im Jahr. Und vor dem Hintergrund, dass dieses Dokument auch parallel gerade allen Stadträtinnen und Stadträten bestimmt mal irgendwo über den Weg gelaufen ist, dann doch wieder sowas zu beschließen, dass wir die Klimaneutralität jetzt wieder noch mal 10 Jahre weiterschieben, erscheint mir tatsächlich absurd an mancher Stelle.
Ja, absolut. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und die Absurdität nahm ihren Lauf mit den weiteren, also direkt danach war denn der Antrag zu den Umweltzonen, die abgeschafft oder wieder abgebaut werden sollten, wo wir natürlich auch überhaupt nicht mitgehen. Und das Kuriose an diesem Antrag ist halt, dass das eher so ein Symbolantrag ist, ne? Dass man das nicht möchte. Die Meinung kann man haben, aber also wir als Stadt sind da gar nicht verantwortlich für. Und das hatte die CDU auch schon über eine Anfrage beantwortet bekommen. Also sie hatten die Information von der Verwaltung, dass wir das nicht bestimmen können. Und trotzdem bringen sie diesen Antrag und bringen den natürlich mit den entsprechenden Mehrheiten wieder durch. Was eigentlich zu nichts führt, weil wir dafür nicht verantwortlich sind. Also das ist totaler Humbug, was sie da gemacht haben.
Na, mal ganz davon abgesehen, dass, wie gesagt, ja diese Umweltzonen A, wir nicht beschließen und B, nur weil vielleicht in Magdeburg wir sie doch aus irgendwelchen Gründen abschaffen oder rückfahren könnten, ja doch man sie in anderen Städten noch braucht. Also auch diese Umweltplaketten. In anderen Städten haben die ja durchaus noch eine Relevanz. Und da ist es sinnvoll, diese Plakette weiterhin im Auto zu haben. Also ich bin auch wenig mit dem Auto unterwegs, aber ich möchte nicht immer, nur weil ich mal jetzt, esse ich nicht, nach Süddeutschland fahre, dann überprüfen, ob ich da vielleicht, wo ich hin will, eine Umweltplakette brauche. Also das ist dahingehend auch Quatsch. Also es tut ja keinem weh, das hier zu haben und weiterhin auszuweisen, selbst wenn man es, wie gesagt, ändern könnte. Plus, wir wissen ja auch nicht, wie sich in Zukunft Grenzwerte verschieben oder wie sich auch die Definition von solchen Umweltzonen verschiebt und verändert, dass das entscheiden andere Ebenen. Das entscheiden Bund und EU letztlich, was da auch Grenzwerte sind für Wohngebiete, für städtische Gebiete und so weiter.
Ja, also das, aber wieder beispielhaft, es gab auch einige Diskussionen dazu, wie gesagt, für eine Sache, die wir nicht beschließen können oder nicht ändern können. Beschließen können wir die schon, aber bringen tut es halt nichts.
Und um die Trinität der seltsamen Anträge dann auch zu beenden an der Stelle, gab es da noch einen Antrag zu Dach- und Fassadenbegrünung, die auch CDU und FDP abschaffen wollen. Das ging auch natürlich durch und natürlich beschlossen.
Ich muss ganz kurz, nicht, dass das zu Missverständnissen führt. Also die wollen nicht die Dach- und Fassadenbegrünung abschaffen, aber dass es verpflichtend in die Bauleitplanung mit aufgenommen wird. Das wollen sie abschaffen.
Ja, danke für die Ergänzung. Auch wieder mit letztlich einer die Begründung war halt wieder, man will das nicht zur Pflicht machen, weil das muss ja jeder Bauherr, jede Bauherrin dann selbst entscheiden, was sie tut. Gleichzeitig hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass das Mittel durchaus ein ganz gutes ist. wenn zum Beispiel aufgrund einer Bebauung eben eine Ausgleichspflanzung von Bäumen oder anderem Grün am Ort oder möglichst nahegelegen nicht möglich ist, ist es natürlich in meinen Augen immer noch besser, das Grün durch eine Dachbegrünung immerhin noch im Stadtteil irgendwie zu halten, als zu sagen, ich pflanze dann in Kreuzhorst drei Bäume als Ersatz. Das bringt dann dem Stadtklima in Stadtfeld West wenig. So schön das ist, dass man da irgendwo drei Bäume pflanzt, immer gern, aber man muss ja, glaube ich, auch da eher den Nahraum betrachten. Wo soll sowas stattfinden und warum soll letztlich ein Baum oder eine Grünfläche ersetzt werden? Und ein Argument auch, was irgendwie gar nicht genannt wurde, was mir dann noch so im Kopf durchging, während da diskutiert wurde: Eine Dachbegrünung hat ja nicht nur den Effekt, dass ich Grün im Stadtteil halte und das natürlich mit Regenwasser auffangen und so alles ganz Tolles, weil ein begrüntes Dach mehr Regenwasser hält als ein nicht begrüntes Dach. Das hat ja auch was mit dem Haus darunter zu tun. Und die Räume darunter bleiben kühler, wenn ich oben ein begrüntes Dach drauf habe. Das heißt, auch da hat es ja Vorteile, die irgendwie dann auch wieder keiner gesehen hat oder sehen wollte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Antrag ging so durch. Es ist jetzt erstmals Vorgabe aus allen Bauleitplanungen raus. Und schauen wir mal, wie das an der Stelle weitergeht.
Ja, das waren quasi die Top 3 Anträge, die wir gleich zu Beginn am Montag hatten, die, glaube ich, schon fast die ganze Sitzungszeit in Anspruch genommen haben an Diskussionen. Also das war verrückt. Und ich saß da neben Julia und habe gedacht, so, was passiert hier gerade? Das kann ja nicht sein. Wir schaffen uns hier gerade ab, quasi.
Mehr oder weniger, ja. Ein Punkt, der Donnerstag, dann tatsächlich schon am Donnerstag beschlossen wurde, war ein Grundsatzbeschluss zur Straßenbahn in Südost in Magdeburg. Da liegt, also wie gesagt, Grundsatzbeschluss, also es ist keine konkrete Planung. Ein paar Probleme, die da auch im Rat in der Diskussion genannt wurden, waren, dass mit dem Trassenverlauf wahrscheinlich es zu Baumfällungen da kommen wird, dass man auch gucken muss, dass der Radverkehr A in den Planungen berücksichtigt wird und B, was macht man mit dem Radverkehr, während gebaut wird.
Man muss vielleicht, glaube ich, auch vorweg nochmal sagen, das ist ja ein Riesenprojekt. Ne? Also das geht ja, ich weiß gar nicht, die Schönebecker wird ja dann zur Salbka und das ist ja eine ewig lange Strecke raus bis Westerhüsen. Das soll alles gemacht werden und das ist natürlich für jeder oder jede, die da unterwegs ist, die weiß, was das für eine Verkehrsachse ist natürlich. Ne? Und da ist natürlich, wenn das angefasst wird, wird es immer wieder zu Problemen und zu Unterbrechungen kommen. Ja, Verkehrsstörungen kommen. Und dafür brauchst du halt auch eine Lösung. Leider wurden hier jetzt Lösungen vorgeschlagen, die tatsächlich sehr absurd sind. Da gab es einen Änderungsantrag der SPD, eine Umfahrungsstraße zu machen, die quasi durch Gärten, durch Bahnanlagen und Einfamilienhäuser ging. Also das war nicht groß durchdacht, das war einfach, sagen wir mal, einen Strich gezogen. Und so machen wir das jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall eine Umfahrungsstraße, tiefer drüber nachzudenken.
Autos auf der dann noch zu bauenden und zu planenden Umfahrungsstraße. Ist ja nicht, dass es die Straße schon gäbe. Und aller Radverkehr über den Elberadweg, der da unten ja auch nicht so richtig super ist. Dass man natürlich bei so einem großen Bauprojekt irgendwie sich Gedanken machen muss, wo leite ich Verkehrsströme dann lang? Der Gedanke ist gut, die Umsetzung jetzt vielleicht nicht wirklich. Dann gab es noch eine lange Diskussion, wie denn da dann zukünftig, wobei ja eigentlich es ja noch nicht um eine konkrete Planung ging, aber die Diskussion ging trotzdem dahin, fährt die Straßenbahn dann da wieder auf der Straße, kriegt die einen eigenen Gleiskörper? Wie sieht der aus? Ist das ein Rasengleis? Ist das ein Betongleis? Ist das Teil des Straßenkörpers? Das wiederum hat dann auch Nachwirkungen, zieht nach sich, was ist förderfähig, was nicht. Auch da wieder, was sind Förderbedingungen? Teilweise sollte es schon ein Stück Rasengleis sein, weil sonst Förderbedingungen nicht erfüllt sind. Aber das sind dann ja anschließende Sachen. Wichtig, glaube ich, ist, dass der Grundsatzbeschluss erstmal gefasst wurde, dass man diese lange Verbindung da anfasst, denn die kennen wir, glaube ich, alle besonders gut, ist sie nicht.
Ja, also dass da was passieren muss, ist, denke ich, vollkommen klar. Und das Thema, das beschäftigt den Rat schon vor unserer Zeit. Ne? Ich will mich jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich habe so gehört, das war eigentlich auch Thema, bevor mal der Tunnel gebaut wurde. Und wäre der Tunnel nicht gekommen, hätte man da vielleicht das Geld nehmen können. Naja, ist anders gekommen. Jetzt ist es wieder auf dem Tableau und soll da vorangehen.
Ein nächster Punkt. Der hat, glaube ich, dich, Philipp, ewig in Ausschüssen beschäftigt. Oh, ja. Das die Schülerbeförderungssatzung. Hat, glaube ich, auch im Rat 3 Runden gedreht. Mindestens?
Ja, ich glaube, es waren mindestens 3, wenn nicht sogar 4 Akte, könnte man sagen, im Bildungsausschuss. Also das war, also man muss auch sagen, das ist ja ein wichtiges Thema. Ne? Es soll da gerecht zugehen, niemand soll benachteiligt werden oder bevorteiligt werden. Es geht darum, dass alle gleich behandelt werden. Und da ging es vor allem, also woran sich da so gestritten wurde, war, welche Schule wird jetzt herangezogen, um zu bemessen, wer das Schülerticket kostenlos bekommt und wer 9 Euro zuzahlen muss. Also ich muss auch nochmal mit den Gerüchten aufräumen, dass es hier hieß, das Schülerticket soll für manche Schüler abgeschafft werden. Das ist einfach falsch. Ne? Also es gibt für alle Schüler und Schülerinnen in Magdeburg die Möglichkeit, ein Schülerinnen-Ticket zu bekommen. Die Frage, die sich stellt, ist nur, kostet es mich 9 Euro Zuzahlung oder bekomme ich es umsonst, weil ich weit von meiner Schule entfernt wohne. Und darum ging es, welche Schule wird herangezogen. Und da war jetzt die Differenzierung zwischen den öffentlichen und den privaten Schulen. Das wurde hin und her diskutiert, ob man da eine gute Lösung findet, eine bessere Lösung als die, die es schon gab. Und letzten Endes konnte sich der Rat aber zum Glück vernünftigerweise darauf verständigen, dass immer die gewählte Schule die Schule ist, die herangezogen wird. Also wähle ich eine freie Schule, dann ist das die Schule, die zur Bemessung herangezogen wird. Und das ist aus meiner Perspektive, wir haben uns da auch in der Fraktion sehr drüber unterhalten und auch verschiedene Meinungen gehabt, die fairste Lösung. Und ich bin tatsächlich froh, dass das auch die Mehrheit im Rat so gefunden hat. Also es war ziemlich eindeutig dann sogar. Also am Anfang haben alle noch gesagt so, ja, es wird ein ziemlich durchmischtes Abstimmungsverhalten geben, aber am Ende war es dann doch mehr als eindeutig.
Genau, also ich glaube aber an der Stelle, also es war halt, ich hatte es einmal im Ausschuss, ist es mir auch über den Weg gelaufen, die Diskussion war teilweise wild und es ging um Kleinigkeiten. Andererseits ging es da halt auch ganz oft um das Gefühl, fühlen sich Familien fair behandelt oder nicht. Auch da wieder sowas, da ist, glaube ich, dann manchmal auch, da ging es manchmal auch wirklich für den Außenstehenden vielleicht um Wortklauberei. Wie formulieren wir es jetzt? Wie packen wir den Satz? Wen schließen wir dann aus? Wen schließen wir dann ein?
Aber ein Punkt darf man an der Stelle nicht vergessen. Also die Verwaltung hatte natürlich auch im Hintergrund, dass sie dort auch Geld einsparen wollte, ne? Was ja irgendwie verständlich ist. Ne? Wir sind in einer angespannten Haushaltssituation und müssen gucken, wo wir was ausgeben an Freiwilligenleistungen. Und das ist es ja in dem Sinne. Und da muss man sagen, also da kursierte die Summe von 200.000 Euro im Jahr, die gespart werden könnten. Das ist viel Geld. Ich muss allerdings sagen, das habe ich auch in meinem Wortbeitrag im Rat gesagt, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wollen wir das an dieser Stelle, wollen wir bei unseren Kindern da das Geld einsparen oder sind es nicht vielleicht doch andere Sachen, wie zum Beispiel immer wieder gerne erwähnt, die Ringbrücken, die einfach ohne Diskussion und ohne Alternativprüfung durchgewunken wurden oder halt auch so eine Sachen wie die Prüfung, ob die Landebahn vom Flughafen verlängert werden muss. Da fließen auch Gelder, die man hätte einfach einsparen können. Und dann unter dieser Brille muss man diese Diskussion auch noch mal sehen, worum es da geht. Ne?
Ja. Ja, jedenfalls hat dass die Aufführungen für Akten jetzt ein Ende gefunden. Es gibt eine Entscheidung und ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, die getroffen wurde. Ja, dann weiter. Nächster Punkt. Es lagen, ich glaube, in Summe 3 Anträge mit dem, ich sag mal, Schwerpunkt Zerrener Straße vor, die jetzt alle 3 in Ausschüsse verwiesen wurden. So die Schwerpunkte, da waren sich teilweise die Anträge auch sehr ähnlich. Schauen wir mal, was mit passiert. Ja. Es geht halt um eine starke Verkehrsbelastung, die da vorliegt und wie man das da generell entschleunigen kann. Sind es Querungshilfen, Zebrastreifen, andere Lösungen?
Das ist ein heikler Punkt in Diesdorf und das wurde auch tatsächlich auf der Einwohnerversammlung, heißt es, Einwohnerversammlung angebracht, die in der Grundschule Diesdorf stattfand. Da war ich dabei. Und ich glaube, deswegen sind da jetzt auch mehrere Anträge gekommen zu dem Thema, weil das ganz konkreter Thema war. Das ist eine sehr unübersichtliche Stelle. Da kommt der ganze Pendelverkehr aus Richtung Niederdodeleben rein nach Magdeburg. Und da muss dringend was passieren. Und wir unterstützen das natürlich, haben unseren Antrag auch wieder eingebracht und der wurde jetzt auch in die Ausschüsse überwiesen, wie die anderen auch. Die werden alle zusammen behandelt, zusammen diskutiert und dann wird da hoffentlich sehr bald eine konkrete Lösung gefunden werden.
Dann ein weiterer Antrag von uns, der in die Ausschüsse überwiesen wurde. Da geht es um movi.de. Wer kennt diese Website nicht? Es geht nicht um Filme, sondern es ist die Mobilitäts- und Verkehrsinformation für die Region Magdeburg. Also es ist eigentlich das Online-Portal, auf dem alle Baustellen, Umleitungen und so weiter in der Region Magdeburg verzeichnet werden müssen. Da tippt die Verwaltung also ein, wenn sie irgendwo bauen. Und diese Internetseite, die ist gerade, also wenn man sie öffnet, sieht sie aus wie 90er Jahre und sie ist damit auch am Handy quasi nicht benutzbar. Und wir sind aber in einem Zeitalter, wo man sich vielleicht doch eher am Handy oder am Tablet oder an einem sonstigen mobilen Endgerät darüber informiert, wie vielleicht Umleitungen oder sowas oder Baustellen gerade verlaufen, dann doch eher auf den Geräten, wie gesagt, informiert. Und da war eigentlich schon mal zugesagt, dass diese Seite überarbeitet und modernisiert wird, weil sie eben auch für Rad- und Fußverkehr keine verlässlichen Informationen bietet. Das hat irgendwie nicht stattgefunden und deswegen gibt es da von uns jetzt nochmal einen Antrag. Mal schauen, was in den Ausschüssen passiert. Und dann haben wir jetzt noch eine kleine Hitliste der Dinge, die aufgrund mangelnder Zeit nicht behandelt wurden.
Ja, wir haben es schon erwähnt. Da gibt es einige Sachen, die nicht ganz es geschafft haben, weil halt einfach die Diskussionen gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und wir die Sondersitzung mit nicht öffentlichen Teil noch auf der Tagesordnung hatten. Da haben wir zum einen die Aufwertung des Heinrich-Apel-Platzes, den wir auch beantragt haben. Und der aber es nicht in die Sitzung geschafft hat. Da geht es um den Platz, wer das nicht kennt, das ist
Der Brunnen in der Leiterstraße.
Der Brunnen in der Leiterstraße ist, denke ich, das, was da die meisten kennen. Und da hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast sogar drüber gesprochen. Oder zumindest fand der dort statt.
Genau, Madeleine und Stefan hatten es, ich glaube, schon vor 2 oder 3. Aber sie waren da und genau. Das ist eigentlich ein sehr netter Ort in Magdeburgs Innenstadt, der ein bisschen Aufwertung verdient hat. Zumindest würden wir uns das wünschen.
Ja. Dann gibt es eine etwas angespanntere Situation im Rathaus mit der Behindertenbeauftragten und dem Seniorenbeirat mit der Raumsituation. Das ist da alles sehr unglücklich und da wollten wir nochmal nachfragen, was da der Hintergrund ist, warum das so gestaltet wird, wie es gerade gestaltet wird, weil die Beteiligten damit tatsächlich nicht sehr zufrieden sind. Also ich kenne die Stimmen aus dem Seniorenbeirat tatsächlich dazu und die Stimmen von der Behindertenbeauftragten und da ist keiner mit der aktuellen Lösung glücklich. Und die Frage dahinter, muss das so sein, wie es gerade ist oder was ist der Beweggrund dahinter eigentlich?
Ich glaube, es ist ein Antrag von den Linken, der das aufgreift, den wir aber an vielen Stellen auch unterstützen, weil das Anliegen halt gut ist oder auch das Anliegen der Beauftragten ist. Die sagen, sie sind beauftragt, eine gewisse Personengruppe dieser Stadt zu vertreten. Sie würden gerne an einem zentralen Punkt in der Stadt eine Anlaufstelle haben. Und das ist natürlich dann irgendwie doch das Rathaus und das setzt voraus, dass man dort verbindlich ein Büro, ein Raum, eine Anlaufstelle hat, wo man aufgefunden werden kann, wenn Bürger zu einem Thema etwas besprechen möchten mit ihren Beauftragten dafür. Und dann noch ein dritter Antrag, der jetzt einen Monat liegen wird, kommt von uns. Das ist ein MINT-Erlebnisfahrt, den wir gerne in der Stadt umgesetzt hätten. Für Kinder, Jugendliche, Touristinnen, Touristen einfach nochmal was Spannendes zum Erleben in der Stadt. Und vielleicht auch zum Lernen, nicht nur zum Erleben.
Ja, leider die Sachen wahrscheinlich alle im Mai wieder auf der Tagesordnung, was die Tagesordnung wahrscheinlich im Mai nicht kürzer machen wird. Und so kam es auch aufgrund der wenigen Zeit, die dann verfügbar war, oder eigentlich war sehr viel Zeit, sie wurde bloß gut gefüllt, dass Anfragen nicht gestellt werden konnten, beziehungsweise wurden konnten gestellt werden und werden auch beantwortet, aber sie konnten halt nicht mündlich gestellt werden. Und da haben wir auch drei Anfragen von uns nochmal aufgeführt, die wir jetzt gestellt haben. Zum einen haben wir da die Anfrage zum Verkehrslärm. Da geht es darum, dass es einen Lärmaktionsplan gibt und wann der denn oder was denn daraus bisher umgesetzt wurde. Weil es wird sich immer viel über den Lärm von den Autobahnen beschwert oder da kommen öfters mal so Anfragen oder Stimmen aus der Bevölkerung. Gleichzeitig haben wir aber ja tatsächlich im städtischen Bereich auch durchaus Verkehrssituationen, die zu Lärmbelästigung führen. Fällt da sofort der Magdeburger Ring ein. Da hatten wir mal öfter ein Thema mit Schallschutz, wenn und wann denn da jetzt mal was gemacht wird und ob LKWs überhaupt noch durch die Innenstadt fahren sollen über den Ring und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Thema und da wollen wir einfach nochmal nachfragen, wie das da aussieht.
Genau, dann nochmal ein paar Daten und Fakten haben, wie viele Menschen betroffen sind. Dann war eine weitere Anfrage, da geht es um die Julius-Bremer-Straße. Da hätten wir gerne mal gewusst, ob es dort Möglichkeiten gibt für Entsiegelung der Fläche und vielleicht für Baumpflanzungen, wenn man die Straße so ein bisschen im Kopf hat. Ist ja doch sehr grau, sehr wenig grün und da ginge ja vielleicht was.
Und die dritte Anfrage, die wir euch noch vorstellen wollen, ist... Da geht es tatsächlich um das Logenhaus. Das ist vielleicht einigen Leuten ein Begriff. Das ist ein sehr altes Haus hier in Magdeburg. Und es ist so ein bisschen offen, wie es damit weitergeht. Und da auch mit dem Umfeld unmittelbar. Und da wollen wir natürlich wissen, einfach mal nachfragen, was ist da geplant? Wie geht es da weiter? Gibt es da eine Zeitschiene?
Genau, verbunden mit dem Wunsch, natürlich den Rat entsprechend auch einzubinden, wenn da Entscheidungen Absolut. Getroffen werden müssen. Genau, das will diese Anfrage und ja, das soll es an dieser Stelle wahrscheinlich auch gewesen sein.
Ich denke, wir hatten mehr als genug Themen. Wenn ihr Themen habt, die für euch wichtig sind und wo ihr sagt, da müsste mal jemand hinschauen oder da müsste mal was passieren, dann kontaktiert uns gern und dann werden wir die Themen bei uns besprechen und aufnehmen und dann schauen wir, was wir da machen können. In dem Sinne.
Einen schönen Abend, Nachmittag, Vormittag, wann auch immer ihr das jetzt hört. Und ja, bis spätestens nächsten Monat.
Ja, wir freuen uns. Bis dann.